Bitte schlagt in euren Bibeln den Römerbrief auf. Kapitel 1. Wir betrachten erneut Vers 16 und 17. Römerbrief, Kapitel 1, die Verse 16 und 17. Nochmal, das ist die dritte Predigt in diesen zwei Versen, die wir nun haben. Heute Morgen geht es vorrangig um Vers 17. Hört das Lesen des heiligen, unfehlbaren und inspirierten Wortes Gottes. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Soweit die Lesung des Wortes Gottes. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, wir kommen, um dein heiliges Wort zu betrachten, und wir bitten dich um deine Hilfe. Und dass du uns Verständnis schenkst, dass du dein Wort erleuchtest, dass du uns hilfst, die geistlichen Wahrheiten zu bedenken, die hier gelehrt werden. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du unsere Aufmerksamkeit zu dir wendest und dass du uns Ohren schenkst, deine Stimme zu hören, dass du uns Trost gibst, wo wir es brauchen, dass du uns Überführung schenkst, wo wir es brauchen, dass du uns gestaltest in das Ebenbild deines Retters, den du uns geschenkt hast, und dass du uns formst gemäß seinem heiligen Vorbild, auch in dieser Stunde der Anbetung. Das bitten wir in Namen Jesu. Amen. Das Evangelium offenbart und es beschreibt den heiligen Charakter Gottes. Das hat Paulus in diesem Abschnitt der Schrift gesagt. Denn darin wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Sie wird deutlich, verdeutlicht. Das, was im Dunkeln lag, ist nun im hellen Licht. Das, was hinter einem Vorhang war, ist nun vorne. Der Vorhang ist zerrissen, wenn ihr so wollt. Von der Spitze bis zum Grund. Das Herz und die Person Gottes sind nun offenbar. Letzte Woche haben wir die Frage angefangen zu betrachten, was die Gerechtigkeit Gottes bedeutet. Eine Aussage, die so bedeutsam ist, wie der Charakter Gottes voll ist, voller Gerechtigkeit. Das Erste, was wir letzte Woche sagten bezüglich der Gerechtigkeit Gottes, die im Evangelium geoffenbart wird, ist die Wahrheit, dass Gott Sünde bestraft. Oder es etwas kürzer auszudrücken, Gott ist gerecht. Gott ist gerecht. Heute Morgen, wie wir nochmal zurückgehen zum Text, betrachten wir die anderen zwei Punkte, die ich letzte Woche euch schon dargelegt habe. Die zwei Gedanken sind folgende. Dass wir die Gerechtigkeit Gottes, wir sehen einen gerechten Gott, der Sünder erlöst. Ein gerechter Gott, der Sünder erlöst. Zweitens, und zweitens jetzt heute, ein gerechter Gott, der Leben wiederherstellt. Das sind die zwei Punkte für heute. Gott ist gerecht, er versteckt Sünde nicht, er kehrt sie nicht unter den Teppich, er ist kein ungerechter Richter, der jetzt irgendwie eine Person einfach laufen lässt. Grausamkeiten. Und die sie ausführen, verdienen Gerechtigkeit. Da ist Bestrafung. Ein Mann verdient Strafe für das Morden eines anderen Menschen. Oder eine Frau. Wenn ein Mann oder eine Frau sich gegen die Regierung auflehnt, dann gibt es Bestrafung. Und dann bekommen sie die gerechte Strafe für Auflehnung gegen Autorität. Und alles, was gegen Gott an Rebellion geschieht, wird nicht ungesehen wegkommen. Gott richtet Sünde, bestraft Sünde. Und das Kreuz ist auch ein positiver Beweis davon. Gott nimmt Sünde so ernst über die Bestrafung auch der Sünde und nimmt seine Gerechtigkeit so ernst, dass er die Gerechtigkeit gegen seinen eigenen Sohn ausgegossen hat. Seinen Zorn auf Sünde. Sünde ist ein ernstes Problem. Wir können Sünde auf verschiedene Weise definieren. Der kurze Katechismus sagt, dass jeder Mangel von Gleichheit oder jede Übertretung von dem, also jeder Mangel an Übereinstimmung mit oder jede Übertretung von dem Gesetz Gottes. Es gibt auch einfachere Ausdrucksweise, wenn wir Dinge tun, die Gott verbietet, oder wenn wir Dinge nicht tun, die Gott gebietet. Beides ist Sünde. Und ich denke auch, wir können sagen, dass ein anderer Begriff für Sünde, es ist Ungehorsam gegenüber ihm und es ist Rebellion gegen Gott. Es ist Ungehorsam gegen Gott und Rebellion gegen Gott. Letztes Mal, als wir in diesem Abschnitt waren, da war die Frage, wie sieht Gottes Gerechtigkeit denn aus gegenüber Sünde? Was geht's denn? Ist es ein Strafzettel oder sind es ein paar Jahre im Gefängnis? Aber die Schrift beschreibt ein bestimmtes Strafmaß für Sünde, oder? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist der generale, allgemeine und große Effekt von Sünde. All die Sünde, die die Welt erfüllt, alle, die in Sünde sind, müssen sterben. Alle Menschen sterben. Sie sterben entweder durch Gerechtigkeit von weltlichen Einrichtungen, Todesstrafe, oder ist das Leben auf andere Weise zu Ende gebracht, durch Krankheit, durch Unfälle. Und hier ist die gewaltige Wahrheit über den Tod. Er ist nicht natürlich. Wir sind nicht geschaffen worden, um der Sünde unterworfen zu sein. Wir wurden geschaffen, um für ewig gesegnet zu leben in der Gegenwart des Gottes des Himmels. Wir sind geschaffen worden für Gemeinschaft mit ihm. Aber als die Sünde in die Welt kam und der Tod kam durch die Sünde des ersten Menschen, das ist das einfache Zeugnis der Bibel, der Tod ist eine große Folge der Sünde und es gibt noch einen persönlichen Effekt, eine persönlichere Folge von Sünde zwischen Mensch und Gott. Sünde verursacht einen Graben, eine Trennung, einen Riss zwischen Gott und unsere Gemeinschaft mit ihm. Ich erinnere mich als Kind, eine der frühesten Darstellungen des Evangeliums, die ich je gesehen hatte, war geschrieben auf so ein Whiteboard, so eine Tafel. Das war ein älterer Lehrer, der das aufgeschrieben hat in der Kirche. Der war auch mein Großvater, der Mann. Und er hat das auf die Tafel geschrieben, gekritzelt. Ganz einfach hat er eine Art Graben, eine Art Canyon gezeichnet. Und da ist der Mensch auf der einen Seite und dann ist Gott auf der anderen Seite und da ist dieser riesige Canyon, dieser riesige Schlucht dazwischen, ohne Brücke. Da ist keine Brücke, die drüber führt. Und auf der anderen Seite ist eben G-O-D, Gott, G-O-D, ja, G-O-T-T, Gott. Und das hat mein Großvater so gezeichnet und wir waren eine Gruppe von 6-Jährigen, die da saßen, Sonntagsschule. Und dann sagte er, das hier heißt Gott, G-O-T-T. Und hier seht ihr die Menschen. Und dann hier seid ihr und da ist Gott. Wie kommt ihr hin? Und dann sagt eins der Kinder, wir kommen da nicht hin. Und da ist eine Distanz da, wegen der Sünde. So wurde uns das gesagt. Die Sünde zerstört, sie trennt die Verbindung, die Beziehung zwischen Gott und seinem Geschöpf. Und ihr könnt sehen, eine Illustration davon, wenn ihr auf das Zeugnis des Buches 1. Mose achtet. Gott erschuf alle Dinge im Lauf von 6 Tagen und alles sehr gut. Und er schuf den Menschen in dieser Sphäre. Und die Menschheit ist unterschieden vom Rest der Geschöpfe. Der Mensch ist geschaffen in seinem Bild und nach seiner Art. Um Gott selbst zu reflektieren und seine Herrlichkeit zu ihm zurück zu reflektieren. Das wurde nicht gesagt über die Tiere oder über die Fische oder über die Vögel. Nur die Menschheit, diese Art, diese Geschöpfe, die Gott aus dem Staub der Erde formte und den Odem des Lebens in die Nase blies. Dieser Mensch, Adam, wurde in einem Garten hingestellt und ihm wurde alles gegeben, was er brauchte. Er hatte Nahrung und er hatte Gemeinschaft mit Gott. So gab es Versorgung und persönlichen Kontakt, eine regelmäßige Konversation zwischen Gott und dem Menschen. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, da war dieses Gesetz, dieser eine Teil vom Gesetz ist nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, denn an dem Tag, an dem du von ihm isst, sollst du gewiss sterben. Ganz einfach, die einzige Regel. Ess nur nicht dieses eine. Und du erinnert euch, was danach geschah. Eva wurde in Versuchung geführt, die Frau des Mannes Adam. Tatsächlich war Adam wahrscheinlich sogar an ihrer Seite. Sie ist versucht worden durch eine Schlange. Gott wird bestimmt nicht das tun, was er sagte. Er wird euch bestimmt nicht töten. Im Gegenteil, ihr werdet dann sein wie Gott, wenn ihr es esst. So sagte die Schlange. Und so nahm sie es, aßen es und sündigten gegen Gott. Aber was war die Folge davon? Was passierte danach? Das ist das, was wirklich wichtig ist für dich. Wir sind nicht Adam und Eva. Die wussten, sie waren nackt. Und als sie dann Gott hörten, wie er im Garten umherging, versteckten sie sich vor ihm. Vorher hatten sie Gemeinschaft mit ihm. Sie genossen Gemeinschaft mit ihm von der Sekunde ihrer Erschaffung bis zu dem Moment ihrer Sünde. Sie genossen die Gemeinschaft mit dem Gott des Himmels. Sie kannten ihren Schöpfer und ihr Schöpfer kannte sie. Sie kannten nicht nur die Stimme seiner, das Geräusch seiner Stimme, sondern sie hörten seine Fußtritte im Garten. Da ist eine Persönlichkeit, eine Intimität. Wenn du es wahrnehmen willst, kannst du es sehr leicht sehen. Aber wegen der Sünde, was machen sie nun? Sie verstecken sich vor ihm. Sie verstecken sich vor ihm. Wenn ihr weitergeht in 1. Mose 3, Gott suchte sie. Er rief sie. Das zeichnet ein klares Bild. Hier sind Sünder, die Angst haben vor Gott, die sich vor ihm verstecken, die vor seinem Zorn sich fürchten, wegen dem, was sie getan haben. Und es gibt einen Gott, der Sünder sucht und der danach sucht, sie zu finden, um sie wiederherzustellen. Kriegt ihr hier das Bild? Die Idee, was Sünde tut und wie sie wirklich arbeitet? Wie sie das Herz des Menschen beeinflusst, von Gott wegzurennen und sich von ihm zu trennen und danach zu trachten, von ihm getrennt zu bleiben, obwohl Gott ihn sogar sucht. Das ist die Situation. Sünde zerstört diese glückliche Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Sünde beeinflusst die Intimität, für die wir gemacht wurden mit dem Gott des Himmels. Sünde und seine Folge zerstört die oder verstärkt die Furcht vor Gott so sehr, dass wir uns vor ihm verstecken wollen. Und es gibt einen besonderen Grund dafür, nämlich wegen der Schuld der Sünde. Adam fühlte Schuld und deswegen versteckte er sich vor Gott. Er rannte von Gott weg. Und ihr könnt vielleicht sagen, ich weiß nicht, Pastor, ich war noch nie ein nackter Mann in einem alten Garten, der sich vor Gott versteckt hat. Aber ich frage mich einfach, wie geht es dir mit den Dingen, die du tust, die nicht richtig sind? Gibt es irgendeine Sündenlast? Gibt es irgendeine Wahrnehmung, dass dass du vor Gott nicht, dass deine Beziehung mit ihm gestört ist. Und dass du auch nicht vor Gott bestehen kannst. Nimmst du das irgendwie wahr, auch in diesem Gottesdienst? Wenn auch im Gebet und im Lobpreis und du singst, aber dann fühlst du vielleicht, ich bin zu schuldig, um diese Dinge zu sagen. Du schämst dich. Hast du jemals gesündigt oder eine schlechte Woche gehabt, wo du dich nur gefühlt hast, als hättest du komplett versagt und dann kommst du nicht zur Kirche oder du hast nicht gebetet oder du hast keine Zeit im Wort verbracht? Hast du das jemals erlebt? Ich habe es erlebt. Absolut habe ich das erlebt. Habe ich diese Sache auch erlebt, dass alles, was ich wollte, um mich unter einem Felsen zu verstecken, als würde der Fels mich irgendwie verstecken vor dem durchdringenden Auge des allmächtigen Gottes des Himmels. Wegen der Schuld der Sünde, und damit meine ich nicht nur die Gefühle von Schuld oder die Wahrnehmung von richtig und falsch, die vielleicht jemand empfinden kann, wegen der Sünde, die sie getan haben, sondern auch ganz besonders wegen der rechtlichen Schuld von Adams Sünde und unserer Sünde, dass du und ich uns vor dem Herrn verstecken. Und dann gibt es darin auch enthalten die Furcht Gottes, dass er das sagte, meinte, was er sagte. Der Tag, an dem du davon isst, sollst du gewiss sterben. Und der Punkt, wo das in der Schrift, es heißt ja auch in der Schrift, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist ein Problem. Das ist eine Erlösungsspannung. Das ist die große Frage, worum sich die ganze Errettung eines Menschen dreht. Die Schuld, welche Strafe verdient, der Rahmen, der geschaffen wurde für Gemeinschaft. Diese zwei Dinge sind nicht unabhängig. Ein schuldiger Mensch, der den Zorn Gottes verdient, und doch ist es doch der Gott, mit dem er eine Beziehung als Freund haben sollte. Und hier kommt das Evangelium ins Spiel. Diese zwei Dinge, die Gerechtigkeit und die Gnade Gottes, die sich treffen. Und Leute haben oft die Frage gestellt, wie können diese zwei Dinge nebeneinander geschehen in der guten Botschaft Jesu Christi? Nun, es ist unter dieser Überschrift, dass Gottes Gnade gerecht ist. Gottes Gnade ist gerecht. Gottes Gnade ist nicht weniger gerecht, Gottes Gnade ist nicht weniger gerecht als seine richterliche Gerechtigkeit. Der Sünder verdient Bestrafung, seine Sünde wird bestraft, aber die Gnade Gottes ist auch gerecht, denn sie ist nicht erwirkt unabhängig von der Bestrafung der Sünde. Aber lasst mich sagen, dass Gnade in ihrer Essenz Folgendes sagt: Du verdienst, du bekommst nicht die Strafe, die du verdient hast. Du bekommst nicht die Strafe, die du verdient hast. Und wie kann das sein? Wie können diese zwei Dinge zusammenkommen? Ganz einfach, Gott erlöst Sünder. Ihre Schuld ist echt. Und sie ist in unserem Leben, in der Welt auch da. Es ist ein echtes Gewicht über uns. Es macht uns nicht nur, lässt uns nicht nur eine Trennung von Gott empfinden, sondern es wirkt eine Trennung von Gott. Gott ist gerecht in seiner Gnade, aber er gibt uns auch einen, dadurch gibt er uns auch einen, der ein Retter für uns sein wird, ein Erlöser. Er gibt uns einen, der selbst sein Leben, in seiner Seele, in seinem Leib, unsere Schuld auf sich nimmt. Er ist jemand, der wie wir ist, genau wie wir, der stirbt für uns, ein Opfer. Seht ihr, so ist die Gnade Gottes gerecht, so dass unsere Sünden bestraft werden, aber sie werden nicht in unserem Fleisch und oder in unserer Seele bestraft. Sie wird bestraft. Bestraft im Fleisch und in der Seele des Herrn Jesus Christus. Die Prophezeiung von Jesaja 53, Vers 4 und 5 sagt es folgenderweise. Wahrlich, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten, wurde er zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Er starb für uns. Jesus nahm unsere Strafe auf sich. Er wurde bestraft in seinem Tod anstelle unseres Todes. Und Gott ist gerecht darin. 2. Korinther 5, Vers 21 drückt es folgenderweise aus. Denn um unsert Willen ließ... Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Er machte ihn zur Sünde, der keine Sünde wusste, der von keiner Sünde wusste. Jesus nahm die Last unserer Sündenschuld auf sich. Jesus wurde bestraft für uns, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und was ich euch sage, ist, dass in der Gnade des Evangeliums und in der Erlösung, die wir in Christus haben, Gott gerechterweise Zorn ausgeschüttet gegen deine Sünden in der Person Jesu Christi, die dir frei dargeboten wird als persönlicher Retter, wenn du an ihn glaubst. Das ist bedeutsam. Manche sagen, Menschen, warum ist das so wichtig? Persönlich würde ich nur sagen, denn so möchte Gott es haben. Das ist sein Wirken. So hat er es gemacht. Das ist nicht die Erfindung von einer systematischen Theologie oder von Menschen, sondern so hat Gott es festgelegt und hat es in seinem Wort und in der Geschichte offenbart, in der Person seines Sohnes. Aber zweitens kann ich, oder untergeordnet kann ich sagen, wenn du ein Verbrechen begangen hast und der Richter dich verfolgt und dieses Verbrechen bestraft, hat er 100%, ist es 100% korrekt in seiner Akte. Und wenn es nicht bestraft wird an dir, du kannst davon ausgehen, dass es bestraft wird. Wenn du um dein Leben bittest, vielleicht hast du jemanden getötet und du rennst um dein Leben vor 10 Jahren, 20 Jahren, auch wenn sie dich noch nicht geschnappt haben, so ist doch der Befehl, dich zu suchen und dich gefangen zu nehmen, ist immer noch valide. Und dann wirst du gefangen genommen und getötet für diesen Mord. Und das ist eine schreckliche Sache zu wissen, dass diese Strafanzeige immer noch gilt. Und die Strafanzeige, die Gott für dich hat, gilt auch noch. Und so ist es aber eben, dass diese Todesstrafe, die von dir gefordert würde, dass sie von jemand anderem gezahlt wurde. Die Sünde wurde bestraft. Es gab eine Sühnung. Und es gibt keinen Zorn mehr gegen dich oder gegen deine Sünde. Wegen Gottes Ausdruck von Zorn gegenüber der Person Jesu Christi am Kreuz. Seine Gerechtigkeit sagt nun, ich bin befriedet. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das kann nur gesagt werden, weil am Kreuz Gerechtigkeit erfüllt wurde. Durch das freie Werk der Erlösung von Jesus Christus. Gott ist gerecht und er erlöst Sünder durch das Blut Jesu Christi des Retters. Letztens in diesem Abschnitt sehen wir einen gerechten Gott, der Leben wiederherstellt. Denn wir lesen, dass die Gerechtigkeit Gottes offenbar wird im Evangelium vom Glauben, aus Glauben zum Glauben. Und es gab über die Jahre viele Unstimmigkeiten zwischen biblischen Lehrern und Bibellesern. Was heißt denn jetzt von Glauben zum Glauben? Es fehlt hier an konkreter Ausdrucksweise. Aber ich möchte hier ein bisschen Textinterpretation mit euch betreiben. Wo ist der Glaube im Evangelium zu finden? Wo ist der Glaube begründet? Wo wird er geschaffen? Nun, im Glauben Jesu Christi. Wo ist der Ursprung? Wie tut das Jesus das, was er tut? Wie lebt er ein gutes Leben? Wie vollführt er einen Dienst, der als Evangelium verkündigt werden kann? Jedes Werk, das Jesus tat, es ist durch Glauben, aus Glauben geschehen, von Jesus. Jesu Glauben. Jesus hat nicht durch Magie gewirkt oder durch irgendwie eigene Macht, sondern durch den Glauben an den Gott des Himmels. Wie hat er seine Wunder getan? Es sind Dinge, die nicht von seiner Gottheit getrennt sind, aber eben auch nicht getrennt von einem Herzen, das an Gott hang. Jede kalte Nacht, die vom Retter erduldet wurde, ist im Glauben erduldet worden. Er gab sein Recht auf den Thronraum des Himmels auf. Jeder erschreckende Schritt auf Golgatha hin, wissend darum, wie er leiden würde, da er der ist, der auch die Nägel geschaffen hat und den Hammer und den Baum wachsen ließ, an dem er selber hängen würde. Und er war auch der, der in sich selbst auch vor Ewigkeit wusste um den Schmerz, den er erdulden musste. Denn er erduldete das alles, weil er Glauben hatte an Gott. Das Stöhnen am Kreuz, das aus dem Mund des Retters kam, war nur möglich, weil er an Gott glaubte. Denn die Engel wollten ihn retten, aber er ließ es nicht zu. Und das war durch seinen Glauben. Es gibt Dinge, die wir nicht völlig begreifen können, aber das können wir annehmen. Jesus glaubte an die Güte und die Gerechtigkeit Gottes. Auch an das Gute der Errettung, die durch ihn gewirkt wurde. Seht ihr, manchmal versuchen wir in uns selbst zwei Dinge zu trennen, die nicht wirklich getrennt werden sollen. Zum Beispiel Glaube und Gehorsam. Für Christus in seinem Leben, ein Leben, das nach Gott gelebt wurde, wo er das Kreuz selbst bis zu seinem Tod erstrebte, das war getan durch den Glauben. Sein Glaube bewirkte Gehorsam. Er glaubte an Gott und er tat das, was Gott gebot, weil er glaubte. Und dieser Abschnitt zeigt, so ist meine Interpretation, aus Glauben zum Glauben. Das scheint mir zu sagen, dass die Gerechtigkeit Gottes dargestellt wurde im Glauben und der Treue von Jesus. So dass wir glauben können, wie er glaubte und lebte. Und dass wir daraus leben können. Dass wir Jesus sehen in seinem Glauben. Dass wir sehen, wie Jesus das tat, was er tat im Glauben. Und dass wir glauben, wie sein Glaube dass wir seinen Glauben nachahmen. Wie Paulus ja auch in einem Brief sagt, imitiert mich, wie ich Christus imitiere. Imitiere Christus und seinen Glauben, seinen tapferen Glauben. Und Paulus sagt, wie ich denke, das ist eine Darstellung der Gerechtigkeit Gottes. Aber dann zitiert Paulus noch Habakuk Kapitel 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Paulus verbindet hier also Dinge für uns. Das ist nicht nur ein Evangelium, das Errettung verkündet, Errettung von den Folgen der Sünde und von der Bestrafung für Sünde. Das ist nicht nur eine Errettung, die gelehrt wird und gute Botschaft, dass wir nicht länger Feinde Gottes sind, sondern das ist ein Evangelium, das Leben verheißt. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und hier gibt es eine Unterscheidung, die hier passiert wird. Und die wird noch weiter ausgedrückt, wenn wir weitergehen im Römerbrief. Nämlich diese Idee, dass der Glaube eine notwendige Haltung des Herzens ist zur Errettung. Ihr seid gerettet durch den Glauben. Er ist der Beginn unseres Lebens vor dem Angesicht Gottes. Und hier scheint es zu sagen, dass er auch in jedem Moment dazwischen ist. Der Beginn unseres Lebens mit Gott und das Sein. Es beginnt auf der Grundlage des Glaubens, es geht fort wegen dem Glauben und wird die ganze geistliche Leben mit dem Herrn, durch den Glauben an ihn. Wie kann eine sündige Person leben, wenn der Lohn der Sünde tot ist? Die einfache Antwort: durch den Glauben an Jesus Christus alleine. Wie kann eine sündige Person vor Gottes Angesicht stehen? Den Gott, den er verachtet hat, indem er glaubt an das Opfer und die Sühnung durch Jesus Christus und alleine daran. Das Evangelium bietet Leben an, zu jedem, der glauben wird. Denn Gott, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wirst du an Jesus glauben und leben? Und wenn du lebst und du glaubst an Jesus, lass mich dich hier daran binden. Glaube weiterhin an Christus und lebe nach ihm. Lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften und für ihre Lehre. Wir danken dir, Vater, für die Tiefen, die aus den Schriften erkannt werden kann. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen und Gedanken veränderst, soweit, dass wir es so weit verstehen können wie möglich. Wir bitten dich, dass du deine Kirche erbaust im Glauben, dass wir ein Volk sein, das es weiß, was es heißt, in Christus zu leben. Dass wir die Gaben genießen, die aus deiner Hand stammen, und dass wir dich loben mögen. All dies bitten wir im Namen Jesu. Amen.